Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Freitagvormittag, die Lebenszeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Sie stehen täglich im Stau, ob auf der Autobahn oder in der Stadt, ärgern sich über den Verkehrslärm und die Belastungen der Luft oder fragen sich, wie es weitergehen soll mit der Mobilität in Deutschland angesichts zunehmender Klimaveränderungen. Veränderungen, die ja gerade in diesen Hitzetagen besonders zu spüren sind. Auch wenn auf politischer Seite die Dringlichkeit einer Verkehrswende erkannt wurde, die demokratischen Mühlen mahnen langsam. Der Ausbau des Radnetzes etwa dauert Jahre, Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr oft noch länger. Längst liegen alle Probleme auf dem Tisch, haben uns Verkehrswissenschaftler erklärt, wer an welchen Stellschrauben drehen müsste, damit die Verkehrswende möglich wird. Doch wie kann es gelingen, die Erkenntnisse umzusetzen? Vielleicht mit einer Vielfalt an Lösungen, die jeder Einzelne von uns für sich selber wählt. Im Sinne einer Verkehrswende von unten, bei der man nicht darauf wartet, welche Lösungen die da oben umsetzen wollen. Deswegen fragen wir heute in der Lebenszeit: Problemverkehr, welche Lösungen haben Sie? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns, wie Sie Ihre eigene Verkehrswende leben, welche Ideen Sie haben und wo Sie sich eventuell engagieren im Sinne einer nachhaltigen Mobilität. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, lautet 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn das erhöht natürlich die Chance, dass wir Sie zurückrufen. Mein Gast heute Morgen, mit dem Sie auch ins Gespräch kommen können, ist Thorsten Koska. Herr Koska, guten Morgen.
Guten Morgen.
Co-Leiter des Forschungsbereiches Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herr Koska, wir werden sicherlich noch sehr ausführlich über Verkehrswende reden, über Verkehrsbelastungen, auch durch das Thema Klima natürlich, gerade in diesen Tagen ein Thema, das besonders herausragend ist. Aber zuerst natürlich auch die Frage dieser Sendung an Sie. Welche Lösungen haben Sie denn für sich gewählt, was das Thema Verkehr betrifft?
Also ich bin heute multimodal unterwegs. Das heißt, ich bin nicht nur mit einem Verkehrsmittel gekommen, sondern mit einer ganzen Kette. Angefangen mit der Bahn. Ich bin in Düsseldorf in die Bahn gestiegen, bis Köln-Deutz gefahren. Und um dann hier zum Deutschlandfunk zu kommen, müsste man dreimal umsteigen mit Bus oder Straßenbahn. Da habe ich die Straßenbahn verpasst, weil die Fußgängerampel rot war und ich mich schon über die geärgert habe. Und dann bin ich aber aufs Fahrrad gestiegen. Es stand direkt von der KVB, von dem Kölner Verkehrsbetrieb, ein Leihfahrrad. Das konnte ich mit dem Handy entsperren und mir mit Google Maps die Route hier hinlegen. Dann bin ich im herrlichsten Sonnenschein am Rhein entlang hier runtergekommen.
Sind Sie denn auch noch passionierter, wie das so nett heißt, Autofahrer, oder spielt das Auto für Sie in Ihrem Leben gar keine Rolle?
Ich war als Kind Autofan, das muss ich dazu sagen. Und ich fahre jetzt auch noch gerne, aber nicht unbedingt, um von A nach B zu kommen, sondern weil ich manchmal einfach gerne eine schöne Küstenstraße fahre. Aber aktuell fahre ich mit verschiedenen Carsharing-Autos, zum Beispiel mit Car2Go, wenn ich eine Getränkekiste holen muss. Oder mit einem anderen Carsharing, was ich mir für eine längere Zeit leihen kann, wenn ich mal einen Ausflug zu einem See machen möchte, wo keine Bahn hinfährt.
Also selbst als Wissenschaftler, als Forscher, der sich mit dem Thema Klima beschäftigt, ist es nicht so, dass Sie sagen, so, ich muss jetzt auf das Auto grundsätzlich und ganz verzichten, sondern Sie versuchen da für sich auch eine gute, eine praktikable Lösung.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Wir werden nicht die eine Lösung haben, die alle Probleme auf einen Schlag löst, sondern wir brauchen, glaube ich, einen Mix aus verschiedenen kleinen Lösungen.
Aber das Thema Auto spielt natürlich in diesen Tagen auch nochmal eine besondere Rolle, wenn wir über CO2-Ausstoß und so weiter auch reden. Auch die Belastung der Umwelt insgesamt, auch die Luftbelastung spielt da natürlich eine große Rolle. Wie wichtig ist es, dass wir alle nachdenken über das Thema Auto?
Ich denke, es ist sehr wichtig. Wenn wir uns angucken, was wir tun müssen, um das Schlimmste beim Klimawandel noch zu verhindern, dann hat die Bundesregierung sich schon verpflichtet, bis 2030 -40% CO2 im Verkehr. Und was wir bisher geschafft haben, ist 0%. Von 1990 bis heute, das sind 30 Jahre, haben wir nichts geschafft, weil der Verkehr gewachsen ist. Die Autos sind zwar ein kleines bisschen effizienter geworden, dafür gleichzeitig auch größer. Das hat das wieder aufgefressen. Wir haben sehr viel Lieferverkehr. Und genau an dieser Stelle jetzt in den nächsten 10 Jahren was zu bewegen, das ist ein richtig dickes Brett.
Vielleicht können wir da ein bisschen genauer nachfragen, denn am Telefon ist Gabriele Wendorf. Frau Wendorf, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Und Sie gehen in einem Projekt einer Frage nach, die heute auch sicherlich für uns in der Sendung ganz interessant ist, nämlich die Frage, was braucht es, damit wir, jeder Einzelne von uns, sich Gedanken macht, ob er sein Auto abschafft oder nicht. Also, was brauchen wir, damit wir aufs Auto verzichten?
Also eins hat der Herr Koska eben schon dargestellt, man braucht natürlich viele Alternativen. Man muss es schaffen, für jede Person das optimale Verkehrsangebot zu schaffen. Und es ist ganz oft eben eine Mischung, wie jetzt gerade eben schon gehört werden konnte, zwischen öffentlichem Nahverkehr und hier und da nochmal eine individuelle Möglichkeit, sich zu bewegen. Und natürlich wird es auch nach wie vor so sein, dass es einige Personen gibt, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, die auch eben in Zukunft ein Auto brauchen werden. Aber es ist ganz klar, es braucht andere Rahmenbedingungen und genau dafür versuchen wir, Unterstützung zu liefern und arbeiten auch eng mit dem Bezirk zusammen, um Bedingungen zu verändern.
Sind denn die Alternativen vorhanden? Man könnte sagen, in diesen Tagen, gerade gestern wieder, wird viel über die Bahn geschimpft, die natürlich auch mit diesen hohen Temperaturen entsprechende Probleme hat. Aber gleichzeitig scheint es ja zumindest in Berlin so zu sein, dass das öffentliche Personennahverkehrsnetz, zumindest auch was die Zeittaktung betrifft, durchaus positiv auch dasteht, oder?
Ja, wir haben natürlich in Berlin eine günstige Situation, dadurch, dass vor 100 Jahren hier schon sehr, sehr gut in den öffentlichen Verkehr investiert wurde. Die letzten Jahrzehnte wurde das etwas stiefmütterlicher behandelt, weil halt viel auf den Autoverkehr gesetzt wurde. Und da müssen wir einfach wieder eine Kehrtwende schaffen, denn auch in dem Innenstadtbereich, wo die Taktung wirklich sehr gut ist, stecken natürlich Busse zum Beispiel auch dann im Stau von vielen, vielen Autos umgeben und kommen nicht voran. Das macht den Verkehr einfach auch unattraktiver. Da muss es Veränderungen geben.
Nun gibt es ja viele, viele Möglichkeiten der Alternative, auch jenseits von Bussen und Bahnen. Es gibt jetzt neuerdings diese E-Scooter, die unterwegs sind, Elektroroller, die unterwegs sind. Es gibt auf der anderen Seite auch Fahrräder, wir haben es eben von Herrn Koska gehört, Leihfahrräder, die man sich überall auch relativ schnell und preiswert auch mieten kann. Ist es am Ende die Vielfalt an Alternativen, die wir brauchen und die wir dann auch nutzen müssen?
Ich denke, es ist die Vielfalt, weil es gibt, wie wir auch schon gehört haben, nicht one fits all, also nicht die eine Lösung, die für jeden passt. Und gerade die Kombination von öffentlichem Nahverkehr mit Anschlussfahrten durch andere Verkehrsmittel ist natürlich sehr oft viel schneller als zum Beispiel die ganze Zeit im eigenen Auto zu fahren. Und insofern versuchen wir auch wirklich, diese Vielfalt erlebbar zu machen und haben in unserem Projekt Neue Mobilität Berlin von Anbeginn darauf gesetzt, dass die Leute ausprobieren können und ihre eigenen Erfahrungen machen können, um dann vielleicht den Schritt zu gehen, zu sagen, ich schaffe jetzt mein eigenes Auto ab, weil ich habe erlebt, dass es anders auch sehr gut geht.
Ich glaube, es gibt in dem Projekt die Möglichkeit, einen Monat aufs Auto verzichten. Man muss auch bereit sein, vorher, nachher mal mit Ihnen zu sprechen. Und schon gibt es einen Gutschein auch für Busse und Bahnen. Ist das erfolgreich? Also funktioniert das? Lassen sich die Leute darauf ein?
Ja, also wir haben jetzt für den Bezirk Charlottenburg-Wimmersdorf, das ist ein City-Bezirk in Berlin, die Möglichkeit, dass 50 Personen das jetzt mal für mindestens einen Monat ausprobieren können, freiwillig gern auch länger. Und die Personen bekommen dann halt ein breit gefächertes Gutscheinheft, also öffentlichen Nahverkehr. Das haben auch einige Personen mit eigenem Auto noch nie wirklich ausprobiert, gekoppelt dann eben mit den verschiedenen Leihangeboten, Fahrrad, Scooter, Autos und so weiter. Und die Resonanz ist sehr gut. Dieses Projekt, diese Aktion, die wir gerade machen, die heißt Schlüsselerlebnis Sommerflotte, weil jetzt natürlich gerade im Sommer lässt sich das besonders gut ausprobieren. Und wir haben eine sehr gute Nachfrage und wir haben auch schon die Ersten, die ihre Phase schon abgeschlossen haben, die vorher ein Interview gemacht haben und nachher ein Interview gemacht haben. Und aus diesen Erkenntnissen der Befragung versuchen wir dann Empfehlungen abzuleiten.
Frau Wendorf, Sie bleiben noch einen Moment am Telefon. Ich möchte das gerne auch nochmal an Herrn Koska weitergeben. Herr Koska, wie wichtig sind diese Anreize? Oder geht es am Ende dann doch mit Appellen in Richtung Verzicht, was natürlich gerade in diesen letzten Hitzetagen mit all dem, was wir über Klimaveränderungen auch gehört haben, sich erstmal vielleicht auch ganz gut verkaufen lässt?
Also ich glaube erstmal, diese moralischen Appelle sind schwierig. Denn häufig finden wir keine Bedingungen vor, die so akzeptabel sind, dass wir unser Verkehrsverhalten leicht ändern können. Das ist das eine. Ich bin jetzt in einer glücklichen Situation. Ich habe 3 Minuten bis zur S-Bahn-Station und meine Arbeit liegt auch direkt am Hauptbahnhof. Andere haben das nicht so günstig und an die dann zu appellieren, kann ich mir vorstellen, dass die das dann auch wütend macht. Auf der anderen Seite, diejenigen, die die Chance haben, sich anders zu bewegen, die in der Stadt wohnen und die eigentlich schneller wären mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Verkehr, die brauchen häufig nur einen Anstoß. Und das nur ist relativ zu sehen, denn Mobilität hat starke Routinen. Wir sind gewohnt, wie wir uns bewegen und wir brauchen etwas, was uns aus dieser Routine rausholt. Und das kann ein Anreiz sein. Das kann ein kostenloses Ticket für eine Weile sein. Das kann aber auch eine betriebliche Mobilitätsmanager-Stelle sein, die ihre Mitarbeiter sagt, hier, ihr bekommt ein Jobticket oder wer mit dem Fahrrad kommt, bekommt einen Tag mehr Urlaub oder irgend sowas in der Richtung.
Nun findet man, Herr Koska, natürlich immer Gründe, warum man jetzt gerade nicht dann mit Bussen und Bahnen fährt und dann vielleicht dann doch noch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Gerade diese Temperaturen um 40 Grad herum, ich weiß, wie sie eben hier angekommen sind, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen die Frage, wie schwierig ist es am Ende auch diese liebgewonnene Routine, Auto steht vor der Tür, rein, Klimaanlage an, vielleicht noch ein bisschen im Idealfall Deutschlandfunk hörend, dann zur Arbeit oder wo auch immer hinzufahren. Also wie schwer ist es, diese Routinen hinter sich zu lassen?
Das hängt wirklich auch davon ab, wie man so tickt sozusagen. Also es gibt ganz unterschiedliche Mobilitätstypen. Manche Menschen sind leichter dafür empfänglich, was Neues auszuprobieren. Andere wollen es nicht unbedingt. Und man kann nicht alle mit derselben Maßnahme abholen. Deshalb ist es, glaube ich, eben sinnvoll und notwendig, wenn wir eine Verkehrswende hinbekommen, dass wir das alles zusammendenken. Das heißt, dass wir sagen, einerseits Appelle, andererseits eine wirkliche Verbesserung des Systems, der Infrastrukturen und dann Anreize setzen, und sagen, es lohnt sich nicht unbedingt. Anreize müssen nicht immer finanziell sein. Anreize können auch räumlicher Struktur sein. Zum Beispiel, wenn eine Stadt hingeht und sagt, wir bauen jetzt eine Quartiersgarage und haben weniger Parkplätze direkt vor der Haustür. Der Autoparkplatz für euch, lieber Autofahrer, ist genauso weit entfernt wie die nächste Bushaltestelle. Dann ist das auch ein Anreiz, weil sich dann meine Bequemlichkeit sozusagen ein bisschen herausgefordert wird und dann kann ich vielleicht anders denken.
Frau Windorf, die wenigste Zeit, Stichwort Parken, fahren natürlich Autos. Die meiste Zeit stehen sie nur rum, nehmen damit natürlich auch Raum ein, der vielleicht auch für andere Verkehrsteilnehmer, für andere Verkehrsmittel, aber auch für ein Stück Lebensqualität auch in der Stadt durchaus auch anders genutzt werden könnte. Wie schwer oder leicht fällt es denn denen, mit denen Sie gesprochen haben, vielleicht auch ganz auf ihr Auto zu verzichten?
Ja, das ist natürlich auch davon abhängig, was man für eine individuelle Situation hat. Wir hatten gestern Abend gerade wieder eine Informationsveranstaltung über die Aktion und es waren viele Interessierte da, unter anderem eine Lehrerin, die sagte, naja, sie muss auch manchmal 3-mal am Tag auf verschiedene Standorte und trotzdem wird sie versuchen, das auch eben mit den öffentlichen und mit anderen Angeboten mal zu organisieren, weil sie auch das Gefühl hat, letztendlich steht das Auto sehr, sehr viel rum. Und so geht es vielen und im Endeffekt weiß jeder, wenn es weniger von diesen rumstehenden Autos gäbe, hätte man viel mehr Freiraum, viel mehr Luft in der Stadt und das wäre Lebensqualität. Man könnte die Kreuzungen besser passieren, man hätte einfach auch vielleicht mal Möglichkeit, vor der Haustür eine kleine Pflanzfläche anzulegen oder ähnliches. Solche Fragen sind auch an uns gerichtet. Oft können wir nicht vielleicht den Platz anders verwenden, wenn ich mein Auto jetzt abschaffe. Und wir haben auch schon einige, die konkret gesagt haben, nach dieser Aktion, ich schaffe mein Auto jetzt ab.
Frau Windorf, Stichwort ÖPNV, also Busse und Bahnen, da gibt es ja auch durchaus den Anreiz, dass man zu sagen, kostenfrei machen, das sollte doch von Steuergeldern bezahlt werden. Andere sagen, wir kennen diese Beispiele aus dem Ausland, zum Beispiel 365 Euro Jahresticket, also 1 Euro pro Tag. Wir haben einen Hörer, Thorsten Rode, der uns geschrieben hat aus Hamburg und der sagt, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, da was kostenlos anzubieten, muss zunächst einmal dafür gesorgt werden, dass der ÖPNV überhaupt funktioniert. Also, wohin tendieren Sie? So wie es derzeit ist, aber dafür kostenfrei? Oder würden Sie sagen, nee, nehmt Geld in die Hand und sorgt dafür, dass wir einen anständigen, in Anführungszeichen, öffentlichen Personennahverkehr bekommen?
Also ich glaube, man muss den Nahverkehr attraktiver machen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was kommt zuerst, Henne oder Ei? Und viele werden sagen, wenn die Busse und Bahnen dann noch voller sind, sind sie unattraktiver. Gleichzeitig muss man aber auch die Zeit nutzen und das Angebot weiter aufbauen. Und von daher glaube ich, ist es nicht eine Lösung, die von heute auf morgen sofort da sein wird. Aber dass es politisch diskutiert wird, finde ich, ist der richtige Schritt, weil es ist klar, es muss attraktiver werden, mit den Öffentlichen zu fahren. Und da kann das eben ein guter Schritt sein. Aber man kann nicht A sagen, ohne B zu sagen. Also wenn ein kostenloses oder günstigeres Ticket, dann muss auch das System gestärkt werden. Es muss dann mehr Schiene und Fahrzeuge auf die Strecke kommen.
Frau Windorf, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Projekt erzählt haben. Ich gehe weiter nach St. Wendel, denn dort am Telefon ist Jörg Schmidt. Herr Schmidt, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich heiße Georg, aber das ist nicht weiter
okay.
Schlimm.
Steht nicht ganz richtig jetzt hier auf meinem Display.
Nicht schlimm, ja.
Georg Schmidt. Herr Schmidt, genau. Herzlich willkommen sind Sie.
Ja.
Was können Sie uns erzählen? Welche Lösung wählen Sie?
Ja, ich würde gern ganz kurz anknüpfen an dem letzten Punkt. Mein Sohn wohnt in Kaiserslautern, arbeitet in einem kleinen Ort zwischen Lautern und Landstuhl und fährt mit dem Fahrrad zur Bahn und muss dann fürs Fahrrad extra 2,50 Euro zahlen. Also das ist das eine, was anknüpft an das letzte der Vorrednerin. Man muss natürlich Tickets vergünstigen, man muss gleichzeitig das Angebot erweitern und man muss in dem Bereich vor allem für eine stärkere Angleichung der Lebensverhältnisse sorgen. Ich wohne im Saarland, wo der ÖPNV im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands extrem teuer ist. Also hier muss der Bund die Länder, die für den ÖPNV großenteils zuständig sind, stärker unterstützen. Aber meine Vorschläge sind, dass ganz viele Leute Mitglieder im Verkehrsclub Deutschland werden, der ein Verkehrsclub ist und kein Automobilclub und sich aktiv mit ganz vielen Projekten für Verkehrswende einsetzt.
Herr Schmidt, Sie wissen, der Deutschlandfunk werbefrei. Ich bringe das nur mal an der Stelle auch nochmal ganz kurz.
Das ist ja ein eingetragener Verein. Ist ja ein Verein.
Führe das nochmal ganz kurz an. Aber Sie haben natürlich wichtige Dinge auch angesprochen. Herr Koska, wir haben es gehört, Stichwort Fahrradticket ist natürlich ein Problem. Man muss dann nicht nur für sich zahlen, sondern auch noch für sein Fahrrad. Damit wird die Hemmschwelle natürlich nochmal sehr erhöht, dass man so eine Kombination schafft zwischen Bahn und dem eigenen Fahrradfahren auch.
Das ist richtig. Also ich bin auch dafür, dass es Anreize gibt, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und das kann auch heißen, einfachere Ticketstrukturen und insgesamt günstigere Tickets. Aber es stimmt natürlich gleichzeitig, dass Investitionen notwendig sind, um den ÖV erstmal zu ertüchtigen. Also besserer Takt, mehr Fahrzeuge, teilweise mehr neue Linien. Und das kostet Geld. Und da hat der Hörer tatsächlich auch einen Punkt getroffen, dass die Länder oder auch die Kommunen, wenn es um Nahverkehr geht, einfach nicht genügend Mittel haben und dass der Bund, wenn er die Verkehrswende schaffen und fördern will, da mehr öffentliche Gelder zur Verfügung stellen müsste.
Nun ist ja so, Herr Koska, die Erkenntnis, dass wir einen besseren ÖPNV brauchen, dass wir mehr Busse und Bahnen brauchen, gibt es ja nicht erst seit gestern. Wie ist das für Sie auch als derjenige, der im Bereich Klimaschutz auch wissenschaftlich tätig ist? Frustriert das dann am Ende, wo Sie einfach sagen, wir kommen einfach nicht weiter, wir liefern auch als Wissenschaftler eine Erkenntnis nach der anderen und am Ende wird davon aber wenig bis gar nichts umgesetzt?
Nun, zum einen ist es so, dass solche Erkenntnisse häufig langsam durchsickern und inzwischen merkt man an vielen Stellen, dass sie ankommen und dass über das Thema Verkehrswende deutlich mehr aktuell diskutiert wird als noch vor einiger Zeit. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass häufig in der Politik so ein Scheuklappendenken einsetzt und dass man dann auf einzelne Lösungen setzt. Dann wird gesagt, Elektromobilität fördern und schon haben wir unsere Verkehrsprobleme gelöst. Dass aber gleichzeitig eben der massive Ausbau des öffentlichen Verkehrs notwendig ist, wird von der einen oder anderen Seite dann gerne mal vergessen. Und da schadet es nicht, wenn die Erkenntnisse dazu regelmäßig eben wieder serviert werden und in den Diskurs eingebracht werden.
Herr Schmidt, wie ist bei Ihnen Ungeduld, was die Umsetzung auch all der Ideen betrifft, die es durchaus auch von wissenschaftlicher Seite, von Seiten auch von Verkehrsexperten gibt?
Ja, Ungeduld und Enttäuschung über die Menschlichkeit, die überall herrscht. Wie vieles wissen wir und handeln alltäglich dagegen? Ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit und habe viele Kollegen, die eine Entfernung von nicht mal 2 Kilometern haben und mit dem Auto fahren, obwohl sie genau wissen, was Sache ist. Ich arbeite an einer Schule. Unsere Schüler gehen zu den Fridays for Future und lassen sich von ihren Müttern oder Vätern mit den allerdicksten Suffs zur Schule kutschieren. Und da sind halt eben die Eltern verantwortlich. Die Schüler kriegen das weniger mit. da bin ich schon verzweifelt. Aber ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist bei uns anfangen.
Herr Schmidt, wir müssen da einen Punkt setzen. Wir können Sie gerne nach den Nachrichten noch mal kurz anrufen, mit hineinnehmen. Gleich gibt es die Nachrichten im Deutschlandfunk. Wir reden heute über das Thema Verkehr und wir fragen, welche Lösung haben Sie? Und da sind wir natürlich angewiesen auf die vielen, vielen unterschiedlichen Modelle, die Sie leben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Problemverkehr, welche Lösung haben Sie? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und es geht darum, dass Sie uns erzählen, ob es Ihnen gelingt, Routinen zu durchbrechen und vielleicht auch mit einer anderen Form von Mobilität von A nach B zu kommen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Im Studio ist Thorsten Koska, er ist Co-Leiter des Forschungsbereiches Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und am Telefon noch ist unser Hörer Georg Schmidt aus St. Wendel. Herr Schmidt, Sie haben vor den Nachrichten erzählt, wie es ist, wenn Kolleginnen und Kollegen dann für kurze Strecken dann doch das Auto benutzen oder Eltern ihre Kinder, die dann freitags demonstrieren für Klimaschutz, dann mit den großen SUVs dann auch zur Schule bringen. Was glauben Sie, wie schwer fällt es und wie könnte man das ändern, seine Routinen tatsächlich auch zu verändern und neue Wege auch auszuprobieren?
Ich weiß es ehrlich nicht. Ihr Experte hat ja eben gesagt, moralisieren hilft da nicht. Aber Vorbild sein hilft offensichtlich auch nicht, wenn ich mit den Schülern rede. Ich bin da ein bisschen verzweifelt. Ich versuche meines. Und wie ich eben gesagt habe, was ja auch bestätigt wurde, der Bund muss dafür sorgen, dass die Regionen gleichermaßen gefördert werden und gleiche Qualität im ÖPNV anbieten können. Ansonsten, nicht, dass ich jetzt Werbung mache, gibt es Vereine, die alternative Mobilitätsmodelle vorstellen und auch fördern, was das Reisen angeht, was auch den Alltagsverkehr angeht, zum Beispiel Lastenräder oder generell Radfahren, die sich einsetzen für den Ausbau von Radschnellwegen und Ähnliches. Dort kann man, wenn man sich engagieren möchte, auch Mitglied werden. Ansonsten glaube ich, ist das für uns alle eine Sisyphusarbeit und ich hoffe, wir werden am Schluss nicht überschüttet von den Klimakatastrophen, wenn Sie jetzt hören, dass auf den Autobahnen gerade eben überall die Grasstreifen brennen, dann kommt das alles ja nicht von ungefähr.
Herr Schmidt, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen und Ideen auch geschildert haben. Was vielleicht ganz gut dazu passt, ist eine Mail, die wir von Matthias Altmann bekommen haben aus der Nähe von Weimar. Und er sagt auch, dass Sie alle Alltagswege mit dem Fahrrad und ÖPNV auch erfüllen. Und wenn überhaupt Auto, dann maximal mit Carsharing. Und das Thema Flugreisen, das sei insgesamt tabu. Herr Koska, nun lesen wir ARD-Trend heute, dass zwar 23% der Deutschen weniger fliegen wollen, aber 2/3 der Befragten, die auch öfters das Flugzeug nutzen, sagen, wir werden unser Flugverhalten nicht ändern. Es scheint nicht ganz einfach zu sein.
Es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Beim Fliegen ist ja das Problem, pro Kilometer wird mehr CO2 ausgestoßen. Die Emissionen sind dann in der großen Höhe auch noch klimawirksamer und man legt aber vor allen Dingen so große Strecken in so kurzer Zeit zurück. Also wenn man mehrere tausend Kilometer unterwegs ist, ist das natürlich deutlich klimawirksamer. Und deshalb haben wir da einen Treibhausgasrucksack, den wir mit uns rumschleppen und merken es eigentlich gar nicht. Das heißt, das Fliegen müsste, also diese Schäden, die das Fliegen anrichtet, müssten in den Preis eines Flugtickets mit rein. Und das sind sie heute nicht hinreichend. Es gibt da teilweise sogar auf internationaler Ebene Steuerbefreiung. Es ist also möglich, günstiger zu fliegen, als es mit der Bahn unterwegs zu sein. Und daran was zu ändern, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Was ich interessant finde, eben Matthias Altmann habe ich zitiert aus der Nähe von Weimar, der gesagt hat, Flugreisen sind tabu. Und der gleichzeitig schreibt, an wie vielen Orten, auch international, er war mit der Bahn wunderbar. Und er sagt, vieles ist möglich, wir müssen es nur tun. Also geht es wirklich darum, es auch mal auszuprobieren? Da wären wir wieder bei diesen Routinen. Also mal Routinen hinter sich zu lassen, neue Wege zu gehen?
Auf jeden Fall. Ich war neulich in Wien und bin unterwegs gewesen mit dem Nachtzug, wo man sehr komfortabel hinkommt. Das dauert natürlich länger als mit dem Flugzeug, aber in der Nacht sollte man sowieso schlafen und dann kommt man am nächsten Morgen erholt dort an. Sowas gibt es aber nur für sehr wenige Strecken. Und ich bin auch für meine Arbeit viel unterwegs auf Konferenzen und ich bin sehr viel dafür geflogen. Und ich denke, das kann eigentlich nicht sein, dass man diese Strecken hier fliegt und dass es da keine anständigen Bahnverbindungen gibt, wo ich dann komfortabel hinkomme und kein Flugzeug nutzen muss. In Deutschland ist es schon vielfach möglich, nach Berlin zum Beispiel zu fliegen von hier in Köln, macht eigentlich keinen Sinn.
Es gab jetzt eine Zahl, ich habe sie nicht im Kopf, Regierungsmitglieder, Behördenmitglieder, Bonn, Berlin, was da pro Jahr geflogen wird, wie viele Flüge. Ich weiß nicht, ob man die Zahl wirklich wissen will. Gernot But ist am Telefon und ruft aus Stutensee an. Herr But, grüße Sie.
Ja, guten Tag. Gernot But hier aus Stutensee.
Hallo.
Ja, das passt jetzt, das schließt sich jetzt vielleicht ganz gut an. Weil ich habe vor etwa 8 Jahren mir ein Faltrad zugelegt, nachdem ich zuvor schon den Privat-Pkw abgeschafft hatte. Unser Ort wurde glücklicherweise durch eine Straßenbahn angebunden, sodass es möglich wurde, dass ich mit der Straßenbahn und Bus praktisch direkt an die Arbeitsstelle komme. Und wenn ich alleine unterwegs bin, sonst irgendwie auf Tagungen, beispielsweise hatten wir dieses Jahr Aschaffenburg, Augsburg, dann nutze ich die Kombination Bahn und dieses Faltrad und damit bin ich hochzufrieden. Also für mich funktioniert die Sache prima.
Wie sieht es mit Thema Flugreisen aus bei Ihnen?
Also wenn es mal nötig würde, eine internationale Konferenz zu besuchen, dann müsste ich wohl auf das Flugzeug zurückgreifen, wenn es, sagen wir mal, über den Atlantik, da geht es natürlich nicht anders. Aber ansonsten habe ich also seit 3 Jahren auch keine Flugreise mehr gemacht.
Nun ist es ja für viele so, dass sie sagen, okay, ich steige ins Auto, wir haben eben schon drüber gesprochen, klimatisiert, fahre auf diesem Weg zur Arbeit. Sie nutzen jetzt eine andere Mobilität, nämlich zu sagen, okay, Faltrad plus ÖPNV, das ist für mich das Richtige. War es schwer, diese vermeintliche Bequemlichkeit tatsächlich aufzugeben für Sie?
Es war jetzt nicht übermäßig schwer. Der erste Schritt, also sagen wir, das war, dass die, als die Straßenbahn gebaut wurde und das Auto abgeschafft wurde, dann war ich ja zunächst mal mit dem normalen Tourenrad dann auch unterwegs und das kann man natürlich nicht so ohne weiteres in jeden Bus, jede Bahn mitnehmen. Aber wie gesagt, seit ich das Faltrad dann habe, das lässt sich kompakt zusammenfalten, geht als Gepäckstück mit, selbst in einen ICE, einen TGV. Und das für mich funktioniert es einfach prima.
Und das lässt sich ja auch, glaube ich, mittlerweile auch mit E-Mobilität, also mit Elektrofaltrad verbinden. Das heißt also, da kann man auch durchaus vielleicht die eine oder andere auch weitere Strecke dann noch fahren. Herr But, herzlichen Dank. Ihnen alles Gute in Richtung Stutensee. Und wir gehen weiter nach Aachen. Am Telefon ist Almut Schauber. Frau Schauber, guten Morgen. Frau Schauber, hören Sie mich? Anscheinend ist Frau Schauber jetzt nicht am Telefon.
Gut, hallo.
Da sind Sie, Frau Schauber, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben mich gehört, aber ich habe Sie nicht gehört. Schauber, ich lese hier vom Ratentscheid in Aachen. Erzählen Sie, um was geht es bei diesem Ratentscheid?
Also der Ratentscheid ist eine Bürgerinitiative von engagierten Menschen in Aachen, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann denn Aachen eine lebenswertere Stadt werden. Und wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht und Workshops veranstaltet mit unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden, also Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern und überlegt, wie läuft das eigentlich in Aachen und haben festgestellt, dass es eine große Verunsicherung gibt und teilweise erhebliche Konflikte zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern. Und haben eben identifiziert, dass die Infrastruktur in Aachen nicht hinreichend ist, damit alle gut unterwegs sein können.
Also es geht um mehr Verkehrsraum auch für die Radfahrer vor allen Dingen.
Genau, das führt zu einem weit verbreiteten Gefühl von Unsicherheit. Und es gibt ja auch sehr viele Berichte von konkreter Gefährdung zwischen den Verkehrsarten. Das ist ja das, was man hört, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, die sagen, oh, heute ist mir das und das passiert. Und nachdem wir so eine Analyse gemacht haben, haben wir dann überlegt, wir möchten konkrete Ziele vorschlagen, Maßnahmen. Einen Maßnahmenkatalog haben wir erarbeitet, den wir der Stadt jetzt vorgelegt haben in Form eines Bürgerbegehrens.
Das heißt also, Sie sammeln Unterschriften in Aachen. Wie hat man denn in der Politik erstmal darauf reagiert? Offene Ohren oder eher doch mit Zurückhaltung?
Also wir haben, genau, wir sammeln Unterschriften. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir gerne eng mit der Politik zusammenarbeiten möchten, auch mit der Verwaltung natürlich, denn ohne die Umsetzung geht es ja nicht. Und haben, also bevor wir überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen sind, um Gespräche gebeten mit den im Rat vertretenen Parteien und sind auch mit allen Parteien mittlerweile in Kontakt und haben mit manchen Parteien eben schon mehrfach auch uns ausgetauscht.
Wie groß ist denn die Resonanz bei den Aachenerinnen und Aachenern? Also sind die bereit, ihre Unterschrift zu geben, weil sie sagen, es muss einfach mehr auch getan werden für den Radverkehr in Aachen?
Ja, also die Resonanz ist schlichtweg überwältigend, uns überwältigend. Also wir brauchen 8000 Unterschriften für dieses Bürgerbegehren und wir haben nach 2 Monaten Sammlung hatten wir schon 26.800 Unterschriften. Also das war wirklich für uns auch unerwartet. Der Zuspruch ist wirklich riesig und das macht sich eben an der Zahl der Unterschriften deutlich. Und es macht sich auch an der Unterstützung aus der Stadtgesellschaft deutlich. Also wir haben mehr als 300 Sammelstellen, öffentlich zugängliche Sammelstellen in der Stadt. Viele Geschäftsleute haben das angeboten, Arztpraxen, Firmen machen das. Die sind dann gar nicht öffentlich zugänglich, diese Sammelstellen. Aber 300 sind eben öffentlich zugänglich. Und wir haben sehr viele Statements von Menschen, die in Aachen sehr prominent sind oder Leuten, die bundesweit prominent sind und die sagen, ja, der Ratentscheid ist eine gute Sache, weil er bringt eben die Stadt als solche voran.
Frau Schauber, nun ist es so, wir fragen ja heute, welche Lösung haben Sie beim Thema Verkehr? Und Sie sagen, eine Lösung ist, sich zu engagieren, auch zu sagen, okay, wir bringen da was auf den Weg, Bürgerentscheid oder zumindest zunächst mal auch das Begehren erstmal, das ist ja der Vorschritt, der erste Schritt. Wie handhaben Sie es denn selber in Ihrem Mobilitätsverhalten? Steht das Fahrrad absolut im Mittelpunkt?
Also das Fahrrad steht absolut im Mittelpunkt. Ich mache meine Alltagswege mit dem Fahrrad und das ist ja auch so der Schlüssel, das haben wir ja schon gerade gehört. Also dass, wenn die Routinen sich aufbrechen, ist natürlich die Alltagsmobilität ganz wichtig. Und ich bin natürlich auch mit dem Auto unterwegs, ich bin selbstverständlich auch zu Fuß unterwegs. Und genau das war uns bei dem Bürgerbegehren eben auch sehr wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven auch eben wahrnehmen und sagen, wir möchten eine lebenswerte Stadt, wo sich alle Verkehrsteilnehmer sicher fortbewegen können. Das heißt, wir brauchen eine übersichtliche Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich eine Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr und auch zwischen Radverkehr und Autoverkehr. Und das muss komfortabel sein. In Aachen bedeutet das dann auch nicht so hügelig. Und das bedeutet auch, dass es für alle stressärmer ist, denn häufig ist ja ganz unklar, wer hat jetzt Vorfahrt, wo kommt ein Radfahrer her, warum müssen wir uns häufig mit Fußgängern die Fläche teilen als Radfahrer, das macht ja gar keinen Sinn. Und von daher ist es ja auch gut, dass man mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, um eben auch die Perspektive der jeweils anderen dann besser zu verstehen.
Frau Schauber, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Projekt in Aachen erzählt haben. Wir werden weiterverfolgen, wie es in Zukunft weitergeht mit dem Ratentscheid in Aachen. Herr Koska, nochmal die Frage auch an Sie. Es geht ja darum, auch Verkehrsraum auch anders aufzuteilen. Das heißt natürlich auch ein Stück, dass das Auto abgeben muss, ob jetzt gefahren oder dann als Parkfläche auch abgeben muss. Wie wichtig ist es, dass sich Menschen einsetzen und sagen, das ist meine Lösung beim Thema Problemverkehr. Wir wollen da wirklich auch Politik ein Stück motivieren, sage ich jetzt mal, über solch einen Entscheid, Schritte auch zu unternehmen in meiner Stadt.
Das ist ganz zentral. Also, dass die Zivilgesellschaft aktiv wird und selber die Sachen, die sie für richtig halten, auch fordern und einfordern und sich dafür einsetzen, ist ganz wichtig. Und das haben wir zuletzt in Berlin gesehen. Da gibt es jetzt gerade ein recht fortschrittliches Mobilitätsgesetz. Das ist nur deshalb gekommen, weil es vorher, ähnlich wie jetzt in Aachen, ein groß angelegtes Bürgerbegehren gab. Und dort sind insgesamt so viele Stimmen zusammengekommen für eine andere Politik, andere Verkehrspolitik, dass der Senat gar nicht anders konnte, als sozusagen diese Punkte aufzugreifen. Man wollte das Gesicht nicht verlieren, man hat das Gesetz dann sozusagen selber geschrieben und hat sich nicht von den Bürgern überstimmen lassen. Aber man hat sehr viele Punkte der Bürger in dieses neue Gesetz aufgenommen. Und das heißt zum Beispiel, dass jetzt das Budget für den Radverkehr in Berlin, ich glaube, ungefähr verdreifacht wurde. Wir müssen uns vorstellen, in deutschen Städten wird vielleicht 3 Euro pro Kopf und Jahr fürs Rad ausgegeben. In Kopenhagen sind es 35 Euro. In Berlin ist man jetzt immerhin bei 15. So, und das haben die Bürger mit erreicht. Und durch ganz viel Druck gegenüber der Politik, die Politik hat ja absurderweise immer Angst vor den Bürgern als wütende autofahrende Wählerinnen und Wähler, die jede Form von progressiver Verkehrspolitik abstrafen. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig noch so eine gewisse Trägheit und Experimentierscheu in deutschen Kommunen. Ich will keiner zu nahe treten, die es gut macht, aber genau das muss man als Bürger mithelfen zu überwinden.
Also wir haben in unseren Sendungen oft den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger weiter sind als die Politik. Die Frage ist, ob sie es dann natürlich auch umsetzen. Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Dazu haben wir hier auch das ein oder andere schon gehört. Am Telefon ist Dieter Heine aus Bad Elster. Herr Heine, guten Morgen.
Ja. Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie.
Hallo, ja.
Erzählen Sie uns, welche Lösung haben Sie beim Thema Verkehr?
Ja, ich glaube, wir haben nicht nur alleine in Bad Elster, sondern auch im Vogtlandkreis eine Lösung gefunden, weil uns bewusst war, dass wir noch viele, viele Menschen haben, die also von dem bestandenen öffentlichen Verkehrsnetz kaum Gebrauch machen konnten. Wir haben also seit März 2017 haben wir ein Bürgerbusprojekt, wo wir also in diese Gebiete fahren aufgrund der eingeschränkten Größe des Fahrzeugs, wo also die großen Linienbusse diese nicht erreichen können.
Wir müssen, glaube ich, Herr Heine, wir müssen an dieser Stelle sagen, wir reden über einen ländlichen Raum, das Vogtland in Sachsen. Ja, ja. Und wenn Sie sagen, okay, das sind kleinere Busse, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen haben dort Platz?
Wir haben also dort acht offizielle Sitzplätze. Die räumliche Aufteilung des Busses ist so, dass also die Mitnahme von Menschen mit Hilfsmitteln wie Rollator kein Problem haben. Und wir haben auch solche Platzverhältnisse, dass wir sogar einen Rollstuhl mitnehmen können.
Wie ist das denn, Herr Heine? Wer hat die Busse zur Verfügung gestellt? Wie ist das? Wie wird das genutzt, das Projekt? Und wie wird es vor allen Dingen angenommen?
Also ich muss sagen, zunächst erstmal Dank an die sächsische Staatsregierung, an den Verkehrsverbund Vogtland und an den Omnibusbetrieb Plauen. Diese drei haben also die Finanzierung übernommen und drei solche Bürgerbusse, so möchte ich sie ruhig auch nennen, im Vogtlandkreis angeschafft. Sie sind also im Einsatz in der Stadt Lengenfeld, in der Stadt Adorf und natürlich auch von da, wo ich komme, in Bad Elster.
Ist denn das Fahren mit dem Bus, ist das mit dem Bürgerbus, ist das kostenfrei?
Nein, das ist nicht kostenfrei. Also wir haben aber Möglichkeiten mit einer erheblichen Verringerung. Wir haben da eine sogenannte VCM-Karte, was den Nutzern dann den Fahrpreis noch einmal um einiges erleichtert. Und deshalb haben wir, also ich kann jetzt mal nur von Bad Elster sprechen, eine sehr, sehr gute Auslastung und vielleicht hier auch ein bisschen Ruhm verbunden. Wir führen also das ganze Trio an mit der höchsten Benutzung, mit den höchsten Benutzungszahlen.
Also das heißt, das Projekt wird angenommen. Gibt es denn sowas wie einen festen Fahrplan oder fahren Sie dann, wenn Bedarf ist, wenn sich die Leute zum Beispiel per Telefon bei Ihnen melden?
Nein, wir fahren also zunächst drei Tage in der Woche, dienstags, donnerstags und freitags. Wir haben einen festen Fahrplan, wonach sich also die Nutzer richten können. Insbesondere, wenn sie also bestimmte Ziele ansteuern möchten. Und das läuft eigentlich sehr gut.
Das, was ich hier lese, Herr Heyer, ist, dass es auch entsprechend ehrenamtliche Bürgerbusfahrer gibt. Sie sind einer davon?
Ja, generell wird dieser Bus von ehrenamtlichen Leuten gefahren. Ich habe ein Team in Bad Elster von 12 Personen. Ich selbst bin dort einmal der Gruppenleiter, der also für die Organisation verantwortlich ist und fahre natürlich auch selbst noch den Bürgerbus mit.
Herr Heyer, also das heißt mit anderen Worten, finanziert ist dieses Projekt, dieses Bürgerbusprojekt am Ende vom Land Sachsen. Also da ist das Geld hergekommen, womit dann die Busse auch bezahlt wurden. Kann man das so sagen?
Ja, Land Sachsen, Verkehrsverbund Vogtland.
Okay.
Und Omnibusbetrieb Plauen, das muss man hervorheben.
Okay, also alle drei gemeinsam haben praktisch dieses Projekt auch aus der Taufe gekommen. Ist das denn aus Ihrer Sicht nach den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, wir fragen ja, welche Lösungen haben Sie, ist das ein Projekt, das für den ländlichen Raum durchaus auf andere Landkreise übertragbar ist? Also das funktioniert einfach?
Ja, das kann ich nur empfehlen, sich mit der Sache mal anzunehmen, das für Ihr eigenes Territorium zu prüfen. Und ich bin überzeugt, dass Sie wie wir im Vogtland genauso Personen haben, die also keine Möglichkeit haben, mit dem bestehenden Campusnetz, so würde ich es mal bezeichnen wollen, dort Gebrauch machen können. Mhm. Wir sind eingerichtet, dass also Leute bei uns die Einkaufsstätten erreichen, dass sie Dienstleistungen, insbesondere legen wir Wert darauf, dass sie bei Ortssprechstunden, Labor und dergleichen Dinge mehr. Und also wenn Sie würden mal in Bad Elster mitfahren und dort die Bürger selbst besprechen, die sagen, das ist das Beste, was es bis jetzt in Bad Elster gibt.
Herr Heil, das nehmen wir als Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Projekt auch erzählt haben. Herr Koska, das heißt, auch im ländlichen Raum gibt es anscheinend Alternativen zum Auto, wenn bereit ist, dass Politik und die, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, wenn die sich an einen Tisch setzen und eine gemeinsame Lösung finden.
Das ist sicher eine Lösung. Darüber hinaus, perspektivisch muss man natürlich sagen, es ist eigentlich ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und dementsprechend etwas, was von den Verkehrsverbünden, von den Verkehrsbetrieben angeboten werden muss. Und es gibt inzwischen aber ja auch ganz verschiedene Formen dieser sogenannten flexiblen Bedienformen, die nicht der klassische Linienbus sind, sondern auch welche, die dann fahren, wenn man ein Fahrzeug braucht und die auch dahin fahren, wo man tatsächlich genau hin möchte. Das ist ja heute mit Smartphone und mit intelligentem Routing viel einfacher möglich, als es vielleicht noch früher war, dass man ein Fahrzeug bestellt, wie man ein Taxi bestellt, das dann aber mehrere Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, die an verschiedenen Stellen aussteigen können. Dass solche Konzepte werden gerade sowohl öffentlich ausprobiert als auch von privaten Unternehmen. Und diese Ride-Sharing- oder On-Demand-Dienste, die werden, glaube ich, in der Zukunft noch was größer werden. Und da müssen die öffentlichen Verkehrsunternehmen sich engagieren.
Hier im Vogtland scheint ja auch nochmal das Besondere zu sein, dass Ehrenamtler sagen, wir fahren diesen Bus selber und wir übernehmen da auch ein Stück Verantwortung auch für unsere Region.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde das gut, dass Bürger diese Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig denke ich aber, es ist eine öffentliche Aufgabe.
Wir haben viele, viele Mails bekommen, Herr Koska. Vielleicht können wir uns ein paar davon anschauen. Da ist einmal die Autoindustrie im Blick mit dem, wir hatten das Thema eben schon, diesen großen SUVs, die immer schwerer werden und was weiß ich mit den entsprechenden PS-Zahlen und so. Und solange die nicht abgeschafft würden, gerade wenn die im Stadtverkehr unterwegs wären, da würde sich auch nichts ändern. Gleichzeitig, Herr Koska, muss man sagen, jeder von uns hat die Chance, sich gegen solch ein Modell und für ein anderes zu entscheiden.
Richtig. Das Problem bei den SUVs ist, ein ganz großer Teil davon sind gewerbliche Zulassungen. Teil davon Dienstwagen. Und wenn Sie jetzt irgendwie gehobene Position haben und man bietet Ihnen drei Fahrzeuge an, dann nehmen Sie sich das Größte. Nicht Sie persönlich, sondern im Schnitt. Das machen die Leute, das sehen wir auf den Straßen. Das heißt, die Frage, warum sind diese Dienstfahrzeuge eigentlich steuerbefreit oder steuerbegünstigt? Das ist ein ganz großes Brett, woran man bohren sollte.
Gerade beim Thema Dienstfirmenwagen geht es ja auch um das Stichwort Statussymbol. Der Abteilungsleiter darf dann eine andere Klasse fahren als dann der normale Vertriebsmitarbeiter. Damit ist man natürlich relativ schnell dann wieder bei den größeren Fahrzeugen.
Genau, und das ist eine Praxis, die wir hier in Deutschland kultivieren. Da bedingt sich die gesetzliche Regelung und das, was daraus dann erwächst. Natürlich, wenn wir solche Regeln nicht hätten, dann würde vielleicht auch diese Statuskultur ein kleines bisschen zurückgehen können. Ich kann das Problem verstehen, die Autoindustrie möchte ihre großen Gewinnmargen an großen Fahrzeugen umsetzen und man braucht, glaube ich, ein Konzept dafür, wie die Autoindustrie ganz andere Geschäftsmodelle findet, denn wenn wir eine Verkehrswende hinbekommen wollen und wir werden noch Autos brauchen, auch zukünftig, dann müssen es aber kleine Autos sein, leichte Autos, gering motorisierte Autos und dann muss die Autoindustrie andere Geschäftsmodelle finden, vielleicht Mobilitätsdienstleistungen, um trotzdem bestehen zu können, jedenfalls nicht über diese SUV und hochmotorisierten Fahrzeuge.
Ich meine, da ist ja Carsharing durchaus auch ein Thema. Sie haben es ja auch eben schon angesprochen. Stichwort Statussymbol, ganz kurz vielleicht, bevor es gleich wieder die Nachrichten gibt. Ist das auch eine Frage jetzt der Generation? Also man hört ja immer wieder, dass die Jüngeren da weniger Probleme mit haben als vielleicht die Älteren, für die das Thema Status da noch etwas wichtiger ist. Ist es eine Generationenfrage?
Neue Studien zeigen, dass in der jungen Generation, insbesondere urban, also in den Städten, das Interesse am eigenen Auto, das Interesse am Führerschein machen, das Interesse, was für ein Auto man fährt, deutlich zurückgeht. Das Thema Sharing ist für die heutige Generation deutlich präsenter in allen Lebensbereichen und so wird auch das eigene Auto weniger wichtig. Das sind Tendenzen, die aber momentan noch recht klein sind. Wir haben gerade einen ganz großen Berg an Leuten, die immer älter werden und immer länger fit sind und ihren Führerschein behalten und weiter Auto fahren. Das ist ein viel stärkerer Trend als die nachwachsende Generation momentan noch. Deshalb haben wir ja das Verkehrsproblem in dem Maße.
Problemverkehr, welche Lösung haben Sie? Bis 11:30 können Sie anrufen, können uns Ihre Meinung dazu sagen, auch Ihre Lösungsideen, die Sie versuchen im Alltag umzusetzen. Wir freuen uns darauf. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Und hier auch nochmal unsere E-Mail-Adresse, nämlich lebenszeit@deutschlandfunk.de. Telefonnummer nicht vergessen, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk.
Letzte halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Problemverkehr, welche Lösung haben Sie? Am Mikrofon weiterhin Michael Röhl mit Thorsten Koska hier im Studio. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereiches Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und uns interessieren weiterhin Ihre Lösungen, wie Sie versuchen zu reagieren, zum Beispiel auf die Klimaveränderungen auch der letzten Tage, aber natürlich auch auf die Verkehrssituation in den Ballungsräumen. Immer mehr Stau, immer mehr auch entsprechend Verkehrsbelastung und damit auch Luft- und Umweltbelastung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun gibt es, Herr Koska, mehrere Hörer, die so das Thema ansprechen. Was müsste man machen, um vielleicht dann auch die Menschen dazu zu bewegen, das Auto zu verlassen? Bundesweite Fahrverbote wird da angesprochen, zumindest auf kommunaler Ebene ja heftig diskutiert. Hamburg, Berlin, auch in Köln ist es ein großes Thema. Also müsste man tatsächlich auch überlegen, auch mit Blick auf den Klimaschutz, ob bestimmte Fahrzeuggruppen erst gar nicht in Deutschland mehr unterwegs sind?
Das ist ein problematisches Thema, denn häufig ist es so, dass gerade Leute in einkommensschwachen Haushalten Autos fahren, die noch eine alte Zulassung haben. Nachrüsten wäre sicherlich ein sinnvoller Weg, den die Politik früher hätte gehen können. Fahrverbote finde ich gar nicht so sinnvoll. Es gibt Städte, die erfolgreich eine City-Maut eingeführt haben. Die ist von der Höhe her gar nicht so hoch. Die sorgt aber dafür, ganz andere Entscheidungen zu treffen und das Auto vielleicht vor den Toren der Stadt abzustellen und dann in den öffentlichen Verkehr zu steigen. Mhm. London hat so eine Maut, Stockholm und Oslo haben sowas. Es gibt also erfolgreiche Beispiele. Da ist dann circa 15% weniger Pendelverkehr in die Städte reingefahren. Und ich glaube, sowas könnte sinnvoll sein.
Also das heißt, man muss bei all dem auch immer den sozialen Aspekt betrachten, nämlich die Frage, wer fährt denn eigentlich in Deutschland die älteren Fahrzeuge und würde möglicherweise dann besonders und leidet auch besonders unter diesen Fahrverboten.
Sicherlich, ja. Das ist, ich denke mal, das ganze Verkehrswende-Thema wird natürlich heiß diskutiert und es ist auch ein Thema, was wirklich jeden beschäftigt, weil jeder unterwegs sein muss. Deshalb denke ich, ist es gerade so wichtig, dass man nicht da anfängt, wo man die Leute aus den Autos raus bewegt und dann die Daumenschrauben anzieht, sondern man muss erstmal ein System schaffen, was überhaupt für die Leute funktioniert und akzeptabel ist. Das heißt, jetzt in den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr investieren. Und dann kann ich gleichzeitig auch rechtfertigen, dass ich es den Autofahrerinnen und Fahrern schwieriger mache.
Hans-Peter Bürkner aus Bonn ist am Telefon. Herr Bürkner, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich lese zumindest aber keine Details, dass Sie sich mit dem Thema Mobilität in Bonn recht gut auskennen. Erzählen Sie, was machen Sie?
Ja, ich arbeite am Universitätsklinikum und bin dort Mobilitätsmanager. Aha. Und zwar für das betriebliche Mobilitätsmanagement.
Ah, okay. Welche Lösungen haben Sie denn mit dem Wissen, was Sie haben, bezogen auf unser Thema heute?
Also eine der Lösungen ist ganz klar, neue innovative Verkehrsmittel anzugehen, nämlich das Projekt der Seilbahn. Das wäre für uns ein ganz wichtiges Thema, um einen Mangel zu beseitigen, den es gibt. Wenn die Hörer sich so vorstellen, aus Bonn und als Universitätsklinikum, wir liegen halt nicht in der Stadt, sondern am Rande, umgeben von Wald.
Auf dem Berg, muss man
auf
sagen.
Auf dem Berg, mit einem Höhenunterschied von etwa 120 Metern. Und wir sind nur über zwei Straßen erreichbar. Es gibt keine Schienenverbindung. Und das ist für den Hauptberufsverkehr ein riesiges Problem. Die Hauptlinie, die Hauptbuslinie, bietet auch zu wenig Platzkapazität, um alle zu fahren. Wir haben am Klinikum etwa 3.600 Beschäftigte, die ein ÖPNV-Ticket haben und dieses nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Und da es bestimmte Arbeitszeitkorridore einfach gibt für den Klinikbetrieb, müssen die auch zu einer bestimmten Zeit da sein. Und da gibt es das Problem der Zuverlässigkeit, der übervollen Busse, gerade auch im Winter. Die Studierenden sind ja auch noch da. Wir sind so ein kleines Tagesdorf von so 10.000 Beschäftigten und Studierenden, so im normalen Tagesbetrieb. Und das macht gewaltige Probleme, was die Erreichbarkeit angeht.
Und würde solch ein Seilbahnprojekt, würde das funktionieren? Würde man damit, ich sage jetzt mal, die Massen, dann, die man dann an Studierenden hat, auch an vielleicht an Besuchern auch hat, die man dann auf den Venusberg bringen möchte, würde man das schaffen? Würde man das erreichen?
Einen Teil auf alle Fälle. Die ins Auge gefasste Route, auch um das zu versinnlichen, die Seilbahn wäre eine Ost-West-Verbindung und würde alle Schienenwege, die im Rheintal liegen, miteinander verbinden über Umstiegsstationen, so dass man aus den Zügen der Bahn, aus rechtsrheinig und linksrheinig und aus den Stadtbahnen und Straßenbahnen in die Seilbahn umsteigen könnte. Und es würden viele neue Verbindungsoptionen entstehen, die genutzt werden können, weil die Seilbahn ja gedacht ist als Bestandteil des ÖPNV.
Interessanterweise, vielleicht haben Sie es mitbekommen, Herr Birkner, wird ja auch in Köln diskutiert, ob man von Nord nach Süd den Rhein entlang sich solch eine Seilbahn vorstellen könnte. Ich gebe das mal weiter an Herrn Koska. Herr Koska, sind solche innovativen Projekte, wo man dann vielleicht erstmal sagt, mein Gott, das kann doch nicht funktionieren und so. Lohnt es sich da mal nachzufragen und dran zu bleiben?
Auf jeden Fall. Also es gibt schon Praxisprojekte in anderen großen Städten, insbesondere Lateinamerika, wo solche Seilbahnen umgesetzt worden sind und wirklich als Alltagsverkehrsmittel sehr gut und sehr zuverlässig funktionieren. Was man an dem Thema noch sieht, ist, es bedarf natürlich Handlungsdruck. Wir haben hier, ich war selber letztes Jahr oben in Bonn auf der Uniklinik, habe über das Thema mich informiert und diskutiert. Und da steckt man wirklich im Stau, wenn man da hochfährt. Und das schafft natürlich einen Handlungsdruck, über neue Verkehrswege nachzudenken und dann eben auch unkonventionelle Wege zu gehen. Und deshalb finde ich das grundsätzlich erstmal sinnvoll und richtig, darüber nachzudenken. Wie das Projekt im Detail aussieht, ist natürlich immer bei solchen Großprojekten eine komplexe Geschichte. Man muss abwägen, wie viele Ressourcen da reinfließen, auch Planungsressourcen. Die Stadt Bonn muss natürlich auch an anderen Stellen ihren Verkehr nachhaltig gestalten und so weiter. Aber vom Prinzip her ist es sinnvoll, solche neuen Verkehrsmitteloptionen mit ins Portfolio aufzunehmen, um den öffentlichen Verkehr zu stärken.
Und gerade wenn man Richtung zum Beispiel Bayern schaut und nicht nur Bayern, auch Österreich, Schweiz, sieht man ja auch, dass letztlich diese Seilbahnen, was die Geräuschkulisse und so weiter betrifft, heute die modernen, da überhaupt keine Belastung mehr großartig sind. Herr Birkner, vielleicht ganz zum Schluss. Sie haben gesagt, Sie sind für betriebliches Mobilitätsmanagement zuständig. Können wir aus dem, was Sie da machen am Uniklinikum in Bonn, können wir da ein bisschen was lernen insgesamt für die Mobilität?
Also im Grunde genommen das, was Herr Koska auch schon gesagt hatte. Ein Bündel von Maßnahmen, Dinge, die es alle schon gibt, das Fahrrad, das elektrisch betriebene Fahrrad, das hat ein unwahrscheinliches Potenzial. Wir können ja auch durch die Ermittlung der Wohnorte und der Strecken, die zu fahren sind, sagen, dass es für unsere Beschäftigten immer auch eine Alternative sein könnte. Das heißt, massive Fahrradförderung, es gibt ein Darlehen für einen Fahrradkauf für die Beschäftigten seitens der Dienststelle. Es gibt den Ausbau von Fahrradabstellanlagen. Auch das sind ganz wichtige Maßnahmen. Es muss ja wirklich nichts mehr erfunden werden. Dinge, die gibt es. Und das, was Sie ja auch schon angesprochen haben, es geht darum, Leute dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu ändern und aufzuzeigen, dass man eben auch eine Alternative hat und nicht mit dem Auto unbedingt dahin fahren muss zur Arbeit, sondern dass es eben da Möglichkeiten gibt. Und wir müssen flexibler werden und nicht sagen, man muss ein ÖPNV-Ticket für ein ganzes Jahr abonnieren, sondern für Fahrradfahrer wäre es auch ganz schön, wenn man mal für ein halbes Jahr nur so ein Ticket haben könnte und ein halbes Jahr mit dem Fahrrad fahren könnte. Also nur dann bezahlen, wenn man nutzt und nicht verpflichtend für ein ganzes Jahr. Und eben auch, dass die Chancen wirklich alle genutzt werden und dass wir Unterstützung von der Stadt auch bekämen. Also das vermisse ich auch sehr, dass der Stadtrat doch sehr zögerlich ist, gerade was den Busverkehr angeht. Das wird nach wie vor wichtig bleiben erstmal und das, was wir als Dringendstes zunächst mal brauchen würden, bevor wir über ein Seilbahnprojekt auch sprechen können, ist, dass genügend Busse zum Venusberg fahren, um die ganzen Leute mitzukriegen und dass nicht diese Attraktivität vom ÖPNV und die Zuverlässigkeit gleich ad absurdum geführt werden in der täglichen Nutzung.
Herr Bürkner, wir machen da mal einen Punkt, weil wir weitergehen müssen in Richtung Baden-Württemberg. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, um uns Ihre Erfahrung auch vom Uniklinikum in Bonn zu schildern. Ganz, ganz kurzer Hinweis noch, Herr Koska.
Ich denke, Mobilitätsmanagement, das, was der Kollege macht, ist ein ganz zentraler Schlüssel, denn da sitzen die Akteure, die Einfluss haben auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ihnen Angebote machen können. Das ist viel einfacher, daran zu kommen, als an jeden einzelnen Bürger heranzutreten.
Am Telefon, und wir gehen weiter nach Baden-Württemberg, ist Lucia Eitenbichler. Frau Eitenbichler, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Hallo. Ich lese hier, Sie sind Projektkoordinatorin des Mitfahrbänkles in Schuttertal. Erzählen Sie erstmal, wo liegt Schuttertal?
Schuttertal liegt im Ortenaukreis, vielleicht 50 Kilometer nördlich von Freiburg, ganz im ländlichen Bereich. Schuttertal hat insgesamt gut 3000 Einwohner auf 3 Ortsteile verteilt, also wirklich ganz in der Pampa.
Also, wir reden über das Ländliche und das ist ja auch wichtig, wenn wir über das Thema Verkehr und Verkehrswende auch sprechen. Was verbirgt sich denn hinter der Idee des Mitfahrbänkles?
Ja, ich habe ja sehr interessiert Ihre Diskussion jetzt verfolgt und da kam mir, dass unser Mitfahrbänkle eben ein Baustein in diesem ganzen Konstrukt sein könnte, wo es natürlich einerseits um die Verbesserung von Mobilität im Tal geht, aber eben auch darum geht, gemeinsam zu stärken, dass man Menschen in Verbindung bringt. Und ich glaube, dieser eine Baustein, der ganz entscheidend ist, ist, dass Mobilität eben auch Spaß machen muss. Und da, denke ich, sind wir mit unserem Mitfahrbänkle gut dabei.
Also eine Mitfahrbank. Ich ahne mal, dass sich Menschen dort hinsetzen, um dann vielleicht auch mitgenommen zu werden.
Genau.
Erzählen Sie.
Also es gibt das Tal jetzt drauf und runter, insgesamt 23 Mitfahrbänkchen. Manche sind noch in Planung, die meisten stehen schon. Man kann sich auf dieses Bänkchen setzen und macht damit deutlich, dass man mitgenommen werden möchte. Wir haben uns entschieden, dass die Menschen sich zunächst ganz niedrigschwellig bei der Gemeinde anmelden müssen, wenn sie als Fahrer fungieren wollen oder als Fahrerin fungieren wollen, indem sie nur ihren Namen hinterlassen und wir ihnen dann eine Plakette zuschicken.
Also das heißt, wenn ich auf dieser Mitfahrbank sitze, sehe ich, wer zu diesem Projekt gehört oder sich dort angemeldet hat?
Genau. Mhm. Das war uns ganz wichtig, da wir eben auch möchten, dass Kinder und Jugendliche dieses Mitfahrbänkchen mit nutzen können und damit wir da eben eine gewisse Sicherheitsschwelle einbauen. Das ist natürlich keine vollkommene Sicherheit, aber durch diese Aufkleber können Eltern den Kindern einfach sagen, ihr fahrt aber wirklich nur damit, wo auch ein Aufkleber auf dem Auto
Haben sich denn genug Autofahrerinnen und Autofahrer gemeldet?
Ja, das ist eben umwerfend. Also als wir das Projekt begonnen haben, waren wir uns gar nicht so sicher, wie gut das dann tatsächlich einschlägt. Uns war ganz wichtig, von Anfang an ein sehr, sehr beteiligtes Vorgehen zu machen. Wir haben viele Bürger eingebunden, Lehrer, Eltern, Vereine, einfach das breit aufgestellt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das Mitfahrbänkchen erfolgreich ist. Wir haben zu Jahresbeginn begonnen und haben jetzt schon knapp 500 Menschen, die sich angemeldet haben als Fahrer oder Fahrerin tätig.
Und wie wird das auf der anderen Seite genutzt? Ist die Bank, die Mitfahrbank immer voll oder oft voll?
Genau, das ist ja immer das Entscheidende. Also es gibt ja bundesweit viele Mitfahrbänkchen und als wir uns damit beschäftigt haben, ging es ja darum, dass häufig die Seite der Fahrerinnen und Fahrer gut ausgestattet ist und auf der anderen Seite ist dann meistens ein bisschen mau. Deswegen war uns das eben wichtig, das ganz beteiligt voranzutreiben und es ist tatsächlich so, dass die Bänkchen genutzt werden. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, was Sie vorher auch gesprochen haben, Herrn Koska, dass Mobilität eben ganz starke Routinen hat. Also der Schalter muss ja erstmal umgelegt werden, dass man sich auf dieses Bänkchen setzt. Es gibt immer mehr Menschen, die sich drauf setzen und das Schöne an dieser Geschichte ist eigentlich, dass die Erzählungen, was da im Auto vonstatten geht, einfach so positiv sind.
Also das habe ich. Das habe ich eben auch gedacht. Da ist ja auch noch eine riesige soziale Komponente dabei. Ja. Nämlich man lernt sich wirklich kennen. Es gehört ein Stück Vertrauen auch dazu, sich natürlich da auch aufeinander einzulassen. Wie sind da die Erfahrungen?
Also eben, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Säule dieses Projektes, dass die Menschen in Kontakt kommen, dass man zu Menschen einsteigt, die man eigentlich nicht kennt oder nur wenig kennt. Und ich weiß von einer älteren Frau, die sagt, man wird mich eigentlich schon heimfahren nach Hause, aber ich will das gar nicht. Ich will lieber aufs Mitfahrbänkchen sitzen und mich überraschen lassen, wer mich dann da mitnimmt.
Diese Mitfahrbänke, ich glaube, es gibt die nicht nur in Baden-Württemberg, vermute ich mal, sondern die sind im ländlichen Raum durchaus auch immer öfter zu sehen? Oder ist, ja. sind Sie da eher die Ausnahme in Baden-Württemberg?
Also mein Eindruck ist, dass Mitfahrbänkchen boomen wie verrückt im Moment. Also wir bekommen auch ganz, ganz viele Anfragen von überall her, wie unser Vorgehen war. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, wenn die Gemeinde sagt, oh ja, wir machen jetzt auch Mitfahrbänkchen und stellt die Mitfahrbänkchen einfach irgendwo hin, dann hat man den Schritt noch nicht gemacht, dass die Menschen beteiligt worden sind und dass die Menschen drum wissen und dieser Schalter eben irgendwie nur im Ansatz umgelegt werden kann, sich da auch drauf zu setzen. Also ich fürchte, es gibt viele Mitfahrbänkchen, die einfach nur als Brotzeitbänkchen benutzt werden.
Okay, also ist ganz wichtig, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, damit auch Vertrauen entsteht. Frau Altenbichler, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrung geschildert haben. Alles Gute. Was halten Sie, Herr Koska, von dieser eher unkonventionellen Idee? Denn wenn sie denn richtig umgesetzt wird, wir haben gerade von Frau Altenbichler gehört, was dazu gehört, dann scheint das ja wirklich eine grandiose Idee zu sein.
Inzwischen ist es gar nicht mehr so unkonventionell, sondern es boomt wirklich. Und ich kann ihr tatsächlich zustimmen, wenn es darum geht, es macht einen Riesenunterschied, wie man es umsetzt. Also wenn man es tatsächlich einfach nur hinstellt, wird es möglicherweise gar nicht genutzt. Man braucht Vertrauen, Sicherheit, Partizipation. Denn wir müssen uns ja vergegenwärtigen, da ist ja eine ganze Mobilitätskultur verloren gegangen. Das Mitnehmen gehört ja früher zum Alltag in den 50er, 60ern. Als wenige Leute ein Auto hatten, war per Anhalter fahren oder mitgenommen werden eher was Übliches. Und es ist im Zuge der allgemeinen Motorisierung, jeder hat ein Auto, verloren gegangen und wurde eine rein individuelle Sache, die man innerhalb des eigenen Haushalts macht und dann vielleicht mit engen Freunden und das war's dann.
Ist ja auch eine Frage von Sicherheit und Unsicherheit.
Ja, oder auch von gefühlter Sicherheit. Es gibt also auch viele, viele Sachen, die man heute nicht mehr macht, weil man nicht weiß, wie man damit eigentlich umgeht. Und jetzt werden da natürlich neue Sicherheiten geschaffen durch so ein Label, durch eine Anmeldung, dass man sagt, das sind alles registrierte Fahrerinnen und Fahrer. Das ist ein bisschen wie dieses Teilen, was an anderer Stelle über Airbnb oder Couchsurfing sozusagen auch funktioniert und was jetzt wieder zurück in den Mobilitätsbereich kommt und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist für eine neue Mobilitätskultur, dass das, was bisher so strikt getrennt ist, öffentlicher Verkehr auf der einen Seite, privater Individualverkehr auf der anderen Seite, dass es auch ein bisschen durchlässig wird und dass wir da neu experimentieren, wie man zusammen mobil sein kann.
Was ich ganz spannend finde heute in der Sendung, wir hatten ja den Bürgerbus aus dem Vogtland, jetzt hier dieses Beispiel der Mitfahrbank, dass es auch im ländlichen Raum durchaus Alternativen gibt. Weil bisher hat man gesagt, naja gut, da kann man einfach nicht aufs Auto verzichten. Das, was wir hier lernen, ist, es gibt dort auch Möglichkeiten, wenn man sich engagiert, auch andere Wege auszuprobieren. Wir gehen in die Schweiz zu Dietrich Heinz. Herr Heinz, guten Morgen.
Morgen.
Sie rufen aus Thalwil an, lese ich, und Sie wollen uns etwas erzählen, so auf meinem Display zu sehen, über den öffentlichen Personennahverkehr in der Schweiz. Ist er deutlich besser als bei uns in Deutschland?
Der ist deutlich besser, würde ich sagen. Ja, ich komme eigentlich aus Deutschland, bin auch oft nach Deutschland gefahren mit dem Zug, öfters mal so am Wochenende, dann wieder zurück am Freitag. Und es ist einfach so in der Schweiz hier, dass die Taktung viel besser ist. Die haben ja dass die Züge quasi im Halbstundentakt in der Regel fahren. Und es sind einfach viel mehr Linien unterwegs. Dann ist von den Tickets her so, dass halt viele Leute haben praktisch das GA, das Generalabonnement. Dann kann man in der ganzen Schweiz alle Züge nutzen, Seilbahnen, Schiffe, Busse, Straßenbahnen. Und andere Leute, die jetzt nicht so häufig fahren, die haben dann wenigstens das Halbtags. Die Arbeitgeber zahlen das dann zum Teil auch, ja. Also halbtags ist im Prinzip wie bei uns eine Bahncard 50. Manche Arbeitgeber zahlen eben das GA, andere zahlen das Halbtags. Wer einen Halbtags hat, ist dann auch gleichzeitig Mitglied im Mobility. Das ist hier das Carsharing. Da stehen dann überall Autos rum am Bahnhof. Also auch das ist eine Komponente. Wenn dann mal jemand ein Auto braucht, kann er da relativ schnell ein Auto holen. Aber einfach die Verfügbarkeit von öffentlichem Nahverkehr, die ist wirklich so, dass viele Leute, jetzt auch von meinen Arbeitskollegen, auf ein Auto verzichten. Da sind auch Leute dabei, die als Hobby Gleitschirmflieger sind. Auch die kommen mit dem öffentlichen Nahverkehr an die Ecken, wo sie hin müssen, um dann zu fliegen und dann wieder zurück. Also es ist einfach viel, viel enger hier. Und ich finde, Die haben das richtig gut gemacht in der Schweiz und ich denke, es ist ein gutes Beispiel für andere Länder, mal zu sehen, wie das hier läuft. Was auch eine Sache ist, es sind immer wieder Leute im Zug, die dann fragen, wo sind sie eingestiegen, wo steigen sie aus, offensichtlich um die Fahrpläne zu verbessern. Es sind immer wieder Leute unterwegs, so als Security, die gucken, was so im Zug abgeht, ja, dann auch nachts, um da irgendwie für Ordnung sorgen. Und ich denke, dieses Sicherheitsgefühl ist für manche Leute sicherlich auch wichtig, weil ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr mal in Berlin, bin da U-Bahn gefahren. Und das ist dann schon, wenn man aus Zürich kommt, also ein ganz anderes Ambiente, ja, wo man, also ich habe jetzt keine Angst, weil ich ein großer Mann bin, aber ich kann mir vorstellen, für manche Leute ist das ein Problem, da in der U-Bahn zu sein. Und das ist halt hier in der Schweiz auch anders. Ja. Das ist sauber, die Leute räumen auf und so, ja.
Heinz, ich wollte Sie jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich möchte das ganz gerne noch, wir haben noch 5 Minuten, das auch mit hier auch nochmal reingeben auch. Herr Koska, lernen aus dem Ausland, Sie haben schon angesprochen, was das Thema Radfahren auch betrifft, dass man da ein bisschen zum Beispiel in Richtung Skandinavien sehr gut schauen kann, Kopenhagen und so weiter ist ja da durchaus ein Beispiel. Wie sieht's aus beim öffentlichen Personennahverkehr, Stichwort Bahnen? Das, was wir ja lernen von Herrn Heinz, ist, dass in dem Moment, wo das Angebot stimmt, die Leute auch jederzeit bereit sind, auch umzusteigen.
Ja, das sieht man tatsächlich. Mhm. Also beim Nahverkehr sieht man es beispielsweise in Wien, die ein sehr gut funktionierendes, sehr dicht getaktetes und auch preislich attraktives Netz haben, wo der öffentliche Nahverkehr sehr viel dazugewonnen hat in den letzten Jahren. Das ist nicht so, dass man sagt, in der Stadt läuft es eh so. Ja, auch Kopenhagen war nicht immer eine Radfahrstadt und auch Amsterdam nicht. Und auch Wien war nicht immer eine Stadt des öffentlichen Verkehrs, sondern das kann man durch langwierige Arbeit und Investitionen hinbekommen. Und die Schweiz hat wirklich sehr viel Geld ins Bahnnetz gesteckt. In Deutschland haben wir ein überlastetes Bahnnetz, das sieht man an den Verspätungen. Und man sieht daran, dass man sowohl dort ins Netz als auch ins einheitliche Tarifsystem als auch in die Qualität des Aufenthalts investieren muss, um das zu verbessern.
Nun wollen wir, Herr Koska, ja heute in der Sendung mal nicht darauf warten, dass die da oben das schon irgendwie geregelt bekommen. Und ich vermute, es dauert in Deutschland wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis wir da Schweizer Verhältnisse auch haben. Was kann Menschen denn trotzdem motivieren, zu sagen, okay, ich lasse mein Auto stehen und ich begebe mich dann auch mit all den Unzulänglichkeiten, die es da vielleicht in Deutschland gibt, in Bus und Bahn.
Also das eine ist, ich kann, wenn ich morgens zur Arbeit fahre mit Bus und Bahn, also vor allen Dingen mit der Bahn, kann ich in der Zeit arbeiten. Ich kann einen Bericht lesen, ich kann meinen Laptop aufklappen, die E-Mails schon mal angucken. Ich kann einfach nur ein Buch lesen, wenn ich mag. Das kann ich alles nicht, wenn ich Auto fahre und irgendwo im Stau stehe. Das heißt, ich habe eigentlich aus meiner Perspektive einen deutlich entspannteren Arbeitsweg. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre beispielsweise, dann habe ich morgens schon ein kleines Workout gemacht und frische Luft bekommen. Und kommen mit einer ganz anderen Fitness irgendwie am Arbeitsplatz an. Das sind aber Sachen, die man selber erfahren muss und die man erstmal ausprobieren kann. Das heißt, solche Ausprobierangebote, Schnuppertickets oder Räder zum Ausprobieren, solche Sachen können, glaube ich, den Leuten helfen, diesen Schweinehund zu überwinden und mal einen ersten Schritt zu machen.
Wir haben ein, zwei Hörer, die uns geschrieben haben, Herr Koska, und die sagen, Problemverkehr, das Auto an sich ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Größe, das Problem ist das Gewicht. Wenn man mehr Richtung Leichtfahrzeuge schauen würde, auch kombiniert natürlich nochmal mit Elektromobilität, vielleicht kann der Strom auch über Photovoltaik auf dem Dach oder wie auch immer auch gewonnen werden. Also ist es so, dass das Auto an sich vielleicht gar nicht das Problem ist, sondern Größe, Gewicht und andere Dinge?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, wir brauchen weniger Autos und all die Leute, die Strecken haben, die ohne Auto funktionieren, wenn die ohne Auto dann auch gefahren werden, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Und die Autos, die wir noch haben, sollten eigentlich nur so groß sein wie nötig. Tokio macht das ganz gut. Die haben schon, das ist nicht nur Tokio, ganz Japan, die haben Regeln dafür, das Parken in Innenstädten deutlich günstiger ist, wenn ich ein kleines Auto habe, was nur Schuhkartonabmessungen hat sozusagen und einen kleinen Motor hat und ein geringes Gewicht. Und das hat dazu geführt, dass die Leute sich zum Teil eben solche kleinen Autos angeschafft haben. Das heißt, man braucht schon auch irgendwelche Anreize dafür, dann kann es funktionieren.
Thema Verkehr, Mobilität. Man kommt jetzt nicht in erster Linie drauf, aber beim zweiten Nachdenken sofort. Thema Paketdienste. Online-Bestellungen. Wir haben einen Hörer, Bernhard Stubenvoll, der das nochmal angesprochen hat, diese ganzen Warentransporte, vielfach auch kostenfrei, natürlich dann auch zugeliefert. Müssen wir da auch ran?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt also Untersuchungen, die sagen, das könnte sich etwa die Waage halten, denn ansonsten bin ich vorher vielleicht mit dem Auto irgendwo hingefahren in die nächstgrößere Stadt, habe da einen Einkaufsbummel gemacht und bin dann wieder mit dem Auto zurückgefahren und zum Umtauschen nochmal das Gleiche. Wenn ich das mit gebündelten Lkw mache, dann kann das genauso umweltfreundlich oder umweltschädlich sein. Ich glaube, das ist eher ein Problem der Lebensqualität der Städte.
Wir haben noch eine knappe Minute. Schlussfrage, Koska. Sind Sie denn optimistisch, auch als derjenige, der sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt, dass der Einzelne schon für sich seine persönliche Verkehrswende hinbekommt? Also, dass die Menschen bereit sind, umzudenken, zu lernen, auch von dem, was sie als Wissenschaftler Tag für Tag erforschen?
Ich habe neulich noch eine Umfrage gesehen und ich sehe, dass ganz viele Leute in diesem Land Interesse daran haben, dass sich was verändert. Die wollen lebenswerte Städte haben. Und lebenswerte Städte sind in der Regel ohne den Lärm von Autos und ohne zugeparkte Straßen. Das heißt, diesen Optimismus habe ich. Ich glaube aber nicht, dass das die Bürgerinnen und Bürger alleine schaffen, sondern ich glaube, die Politik ist da gefordert, anzupacken, mutige Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen Geld in die Hand zu nehmen und andere Prioritäten zu setzen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereiches Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag zum Thema Problemverkehr. Welche Lösung haben Sie? Ich danke für viele, viele E-Mails, für viele Anrufe. Wir werden nachher noch einmal nachlesen und schauen, welche Ideen Sie haben. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.